Schönen guten Morgen, liebe Freunde. Schön, dass ihr eingeschaltet habt bei Das Wort TV oder Amazing Discoveries. Heute die Predigt geht über Hunger. Rund 1 Milliarde Menschen auf dieser Erde hungern und rund 1 Milliarde Menschen auf dieser Erde sind übergewichtig. Werde ich heute essen? Diese Frage stellt sich bei uns in Deutschland kaum einer. Denn wir sind ein reiches Land. Mindestens 18 Millionen Tonnen an Lebensmitteln werden jährlich in Deutschland allein weggeworfen. Doch das kann und wird sich bald ändern, schneller als wir denken. Die Schlagzeilen überschlagen sich zurzeit. Die Corona-Krise, Hunger und Unterernährung in Deutschland. In Deutschland drohen den rund 13 Millionen Armen wegen der Auswirkungen der Corona-Pandemie Hunger, Unterernährung und blankes Elend, heißt es hier in einem Zitat. Hiervon sind ca. 3 Millionen Kinder betroffen. Und weiter unten steht, wegen der Schließung der Kindergärten entfällt die kostenlose oder beziehungsweise die Versorgung mit der warmen Mahlzeit mittags. Dann die nächste Schlagzeile, 15. April. Corona-Krise, die USA und die Angst vor dem Hunger. Washington. In der Corona-Krise sind Millionen mit neuer Armut konfrontiert. Es gibt einen Massenansturm auf kostenlose Lebensmittel. Es sind Bilder aus amerikanischen Städten, die bis vor kurzem noch als unvorstellbar galten. Tausende von Autos warten stundenlang vor den sogenannten Foodbanks, wo es kostenlose Lebensmittel für Bedürftige gibt. Im kalifornischen Anaheim reichten die Schlangen letzte Woche 1 Kilometer weit. In San Antonio, Texas, harrten kürzlich 10.000 Bürger vor dem Drive-Thru der örtlichen Ausgabestelle aus. Rund 120.000 Menschen holten dort in den vergangenen 7 Tagen Beutel mit Gemüse und Nahrungsmittel und so weiter. Es ist eine historische Rekordzahl. Die Szenen erinnern an die Fotos während der großen Depression von 1929, als die Weltmacht unter einer Arbeitslosigkeit von 25% und Millionen hungernder Bürger litt. Und weltweit sieht es jetzt schon dramatisch aus. Fast jeder 7. Mensch auf dieser Erde hungert. Tendenz stark steigend. Es ist physischer Hunger. Nach Brot, nach Mais oder Reis oder was auch immer. Dieser Hunger ist menschengemacht und eigentlich ein Skandal, eine Ungerechtigkeit und nicht in Gottes Plan. Durch die Corona-Massenhysterie, die es weltweit jetzt gibt, ist es ja schlimmer denn je geworden. Regierungen schließen die armen Menschen in ihren Häusern durch einen Lockdown ein, die von der Hand in den Mund leben. Wenn sie Ausgehverbote haben, ja, wovon sollen sie dann leben? Schon jetzt macht sich eine weltweite Hungerkrise bemerkbar und es wird schlimm werden. Wegen der Corona-Pandemie drohen in vielen Teilen Hungersnöte von biblischem Ausmaß. Hier sind so 2 Zitate. Und das eine sagte David Beasley, er ist der Leiter des Welternährungsprogramms der UN in New York. Nicht umsonst hat der Geist der Weissagung ja Folgendes gesagt. Der Herr hat uns als Gemeinde wiederholt die Anweisung gegeben, dass die Familien nach Möglichkeit von den großen Städten weg aufs Land ziehen sollen. Dort können sie sich selbst mit dem Lebensnotwendigen versorgen, wenn die Zeit kommt, in der Kaufen oder Verkaufen für die Gläubigen zum Problem wird. Wir sollten auf die Mahnungen Gottes achten und die Ballungszentren verlassen. Auf dem Land ist noch genug Raum und auch der Einfluss derer, die der Gemeinde dort nicht wohlgesinnt sind, ist dort erheblich geringer. Für die Gemeinde geschrieben, Teil 2. Hunger. Wo eigentlich wird Hunger in der Bibel das erste Mal erwähnt? Richtig, 1. Mose 12,10. Es herrschte eine große Hungersnot im Land und Abraham zog nach Ägypten, um sich dort aufzuhalten. Interessant, Gott führt Abraham ins verheißene Land und er kommt dort an und es ist eine Hungersnot? Was würdest du denken, würden wir nicht sagen, lieber Gott, es war vielleicht ein Irrtum, vielleicht habe ich was falsch verstanden? Ja, Gott gebrauchte manchmal Hunger, um den Menschen zum Nachdenken zu bringen. Oder auch, um Charakterschwächen zu offenbaren. Abraham musste lernen, Gott mehr zu vertrauen. Fast hätte er seine Frau Sarah in Ägypten verloren, weil er sie als seine Schwester ausgab und nicht als seine Frau. Gott hat Israel für Gehorsam den Segen versprochen. Doch Verlust, Hunger und Not bei Ungehorsam. Wir können das alles im 5. Mose nachlesen. Da steht ja zum Beispiel im 5. Buch Mose 28, 15, wenn du der Stimme deines Gottes nicht gehorchst. Und dann kommen die ganzen Folgen und unter anderem Vers 48 steht dann, dann musst du auch deinen Feinden, die der Herr gegen dich senden wird, dienen in Hunger und Durst, in Blöße und Mangel in allem. Und Hungersnöte gab es ja schon immer, bei Gideon, bei David, bei Israel selbst. Überall oder immer wieder litt Israel Hunger wegen Ungehorsam oder zum Beispiel auch wegen der Ökumene von Ahab und Isabel. Es war die Konsequenz von Ungehorsam, Sünde und Rebellion. Auch im Neuen Testament gebraucht der Herr Jesus ein Gleichnis, was mit Hunger zu tun hat. Vielleicht denkt einer schon darüber nach, welches es ist. Ja, das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Und der verlorene Sohn kam ja erst zur Besinnung, als er bei den Schweinen war. Und er sagte sich, hat es selbst der einfachste Diener im Hause meines Vaters nicht besser als ich hier und ich darbe und leide Hunger? Selbst heute, wenn ich an Simbabwe denke, an dem Land, wo wir öfters auch Missions- und Hilfseinsätze hatten, einst war es die Kornkammer Afrikas. Heute das Armenhaus. Es herrscht Hunger, korrupte Regierung, Misswirtschaft, Neid, Rassismus, Gier und so weiter sind die Ursachen, warum es in einem Land, obwohl ideale Verhältnisse für Wachstum von Mais, Getreide, Früchte und so weiter herrscht, akuter Hunger heute herrscht. Ich sah dort Menschen, die Insekten und Vögel gegessen haben. Ja, sie kauten an vergammelten Abfällen herum und Hunger war oft die Konsequenz, dort und auch heute und damals von Sünde, meist menschengemacht. Aber es wurde auch zur Erziehung, zur Besserung eingesetzt. Denn wir Menschen reagieren leider nur sehr schwerfällig auf Veränderungen. Und manchmal war es Gottes Erziehungsmaßnahme. Wenn es dich körperlich angeht, wenn es um die Existenz geht, dann ist der Mensch vielleicht bereit, sein Verhalten zu ändern. Gut, zweitens. Im Alten Testament und in der Antike war es oft der Fall, dass Städte durch feindliche Armeen umringt wurden und so lange belagert wurden, bis der Hunger so groß wurde, dass die Menschen geschwächt waren. Dann wurden die Städte überwältigt und eingenommen, da die Soldaten und die Menschen sich nicht mehr wehren konnten. Die Menschen wurden dann entweder in Gefangenschaft geführt oder sogar, wenn es schlimm war, getötet. Diese Art von Kriegsführung war sehr populär. Denken wir mal, auch 70 nach Christus wurde Jerusalem 3,5 Jahre durch die feindlichen römischen Heere mit dem Befehlshaber Titus umringt und dann erstmal ausgehungert. Es heißt dort in dem Bericht der Geschichte, Tausende starben durch Hunger und Seuchen. Die Hungersqualen waren so schrecklich, dass die Männer an dem Leder ihrer Gürtel nackten oder an den Sandalen oder an den Höhen ihrer Schilder. Und wenn der Bewohner Jerusalems dann schwach geworden war, wurde es für den Feind leicht, die Stadt zu besiegen. Aushungern schwächt den Widerstand und macht es für den Feind viel leichter, die Stadt zu besiegen. Drittens, die geistliche Lehre. Was ist die geistliche Lehre daraus? Im Prinzip macht das der Feind der Menschheit, das ist Satan, der auch der Teufel oder Luzifer, die alte Schlange genannt wird, heute noch genauso. Er lässt die Menschen geistlich verhungern, sodass sie ganz schwach werden, wenn die Krise kommt, um sie dann zu überwältigen. Vor allem in der Endzeit, dem Zeitalter der allzeit verfügbaren Informationen durch Fernsehen, Radio, WhatsApp, Twitter, Facebook, Internet und so weiter. In dieser Zeit wird uns ein Hunger vorab prophezeit, der nicht nur körperlich, sondern auch geistlich ist. Lesen wir mal Amos 11 bis 14. Siehe, heißt es hier, es kommen Tage, spricht Gott der Herr, da werde ich einen Hunger ins Land senden. Nicht einen Hunger nach Brot, noch einen Durst nach Wasser, sondern danach das Wort des Herrn zu hören. Da wird man hin und her wanken von einem Meer zum anderen und umherziehen vom Norden bis zum Osten, um das Wort des Herrn zu suchen, und wird es doch nicht finden. An jenem Tag werden die schönen Jungfrauen und die jungen Männer vor Durst verschmachten, sie, die jetzt bei der Schuld Samarias schwören und sagen, so wahr dein Gott lebt, Dan und so wahr der Kult von Beersheba lebt, ja, sie werden fallen und nicht wieder aufstehen. Dieser Bibeltext ist besonders auf die Endzeit anzuwenden, wenn die Gnadenzeit aufhört. Es wird eine Zeit geben, wo man das, was man in guten Zeiten verachtet hat, suchen wird, aber vergebens. Wer jetzt das Wort Gottes, das durch seine Diener verkündigt wird, nicht wertschätzt und nicht studiert, wird später allen Grund haben, bitterlich zu klagen. Geist der Weissagung schreibt hier, ich sah, wie der Herr durch sein Gericht am Ende der Zeit über die Erde gehen und die furchtbaren Plagen ausgießen wird. Dann werden jene, die Gottes Wort verachtet haben, die es gering geschätzt haben, hin und her von einem Meer zum anderen laufen, vom Norden nach Osten, um des Herrn Wort zu suchen und doch nicht finden werden. Im Land herrscht ein Hunger danach, Gottes Wort zu hören. Ein Hunger nach dem Wort des Herrn? Erleben wir das heute in Deutschland? Doch wohl eher nicht. Die Leute sind sehr satt, gesättigt durch das Fastfood der eigenen Philosophien und haben keinen Hunger nach dem Wort Gottes. Um der augenblicklichen Freude willen gibt man sich zu viel den Wünschen und Neigungen nach. Da fehlt dann der echte innere Hunger nach geistlicher Stärke und nach himmlischer Weisheit. Und man gibt den Versuchungen nach, die Lust wird befriedigt und es trennt uns von Gott. Ja, oberflächlich gesehen sind viele gesättigt mit dem geistlichen Fastfood dieser Welt. Aber vielleicht nur, weil sie nichts Besseres zu essen bekommen haben. Wenn die Menschen nichts anderes sehen, als was ihnen in den Kirchen und als geistliche Speise da geboten wird, dann kehren sie der Kirche und vielleicht der Gemeinde den Rücken. Und ist das heute vielleicht der Fall? Ist heute in der Gemeinde auch Missmanagement, Sünde, Unglaube, Stolz, welches die Gemeinde Hunger leiden lässt? Hat man sich vielleicht vom Evangelium abgewendet? Hat man Christus eigentlich verloren? Und ist das System innerlich faul geworden, wie zu Jesu Zeiten damals? Es gibt ein interessantes Zitat von Matthias Pankau, er ist der Leiter von Idea Spektrum. Und er hat gesagt, kann es sein, dass die Leiter die zentralen Glaubensinhalte relativieren und sich immer häufiger äußern wie Diplomaten, anstatt wie Glaubenshirten? Die göttliche Vorsehung sagt ja in Offenbarung 3,16, weil du aber lau bist und weder kalt noch warm, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Denn du sprichst, ich bin reich und habe Überfluss und mir mangelt es an nichts. Und du erkennst nicht, dass du elend und erbärmlich bist, arm, blind und bloß. Das Tragische ist ja, dass gerade die religiösen Leute oft ihren Mangel nicht erkennen. Gerade sie tun sich so schwer, das zu akzeptieren, dass sie Jesus bräuchten und nicht ihre eigene Gerechtigkeit und Weisheit so gut sei, dass Jesus sie annehmen muss. Die Zöllner und die Huren jedoch, die spürten diesen Mangel, die Pharisäer nicht. Diese kamen, die Huren und die Zöllner, wie es heißt, die kamen zu Jesus und sie hörten ihm gerne zu. Und so manche wurden bekehrt und wurden Christi Nachfolger. Spurgeon, der berühmte englische Baptistenpastor, hat im 19. Jahrhundert Folgendes geschrieben. Ein Übel hat sich im Lager der bekennenden Christen eingeschlichen. So voller Dreistigkeit, dass selbst der kurzsichtigste Christ es kaum übersehen kann. In den letzten Jahren hat sich dieses Übel mit alarmierender Geschwindigkeit ausgebreitet. Es wirkte wie Sauerteig, bis der ganze Teig durchsäuert war. Selten hat der Teufel es besser verstanden, den Gemeinden einzureden, es gehöre zu ihrem Auftrag, die Menschen zu unterhalten, um sie gewinnen zu können. Die Gemeinde, die das Evangelium verkündigt, hat ihr Zeugnis immer mehr verflacht, um sich dann den Belustigungen von heute zuzuwenden und diese zu rechtfertigen. Schließlich tolerierte sie diese in ihren vier Wänden. Nun sind sie gang und gäbe unter dem Vorwand, die Massen zu erreichen. Programme, Methoden und sonstige Veranstaltungen bei Kaffee und Kuchen haben aus missionarischen Kirchen soziale Clubs werden lassen, die nicht mehr viel mit dem Geist und der Kraft der Urgemeinde gemein haben. Wie heißt es in der Urgemeinde? Und sie blieben beständig zusammen in der Gemeinschaft, im Brotbrechen und im Gebet und im Studium des Wortes Gottes. Es heißt ja sogar, es kam Furcht über alle Seelen. Furcht über alle Seelen, wenn wir das heute sagen würden? Heute wollen viele lieber eine Wohlfühlreligion haben. Doch die Ereignisse auf dieser Welt treiben zurzeit gerade den Menschen viel Angst ein. So viel Angst, weil es so etwas noch nie gab. Die Frage ist, ist das die Zeit, ist das der Beginn der Endzeit, was die Bibel beschreibt? Wir werden sehen. Viertens, Konsequenzen. Was sind die Konsequenzen aus diesen Dingen? Ich habe hier zwei Bibeltexte. 2. Timotheus 4, 2 und 3. Da heißt es hier, verkündige das Wort, tritt dafür ein, es sei gelegen oder ungelegen, überführe, tadle, ermahne mit aller Langmut und Belehrung. Denn es wird die Zeit kommen, da werden sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern sich selbst nach ihrem eigenen Lüsten Lehrer beschaffen, weil sie empfindliche Ohren haben. Und den anderen Text finden wir in Matthäus 4,4. Nicht von Brot allein soll der Mensch leben, sondern von einem jedem Wort, das durch den Mund Gottes ausgeht. Das hat uns was zu sagen. Jesus Christus hat gerade hier uns ein Beispiel gegeben, was mehr wert ist als der physische Hunger. Nämlich der Hunger nach dem geistlichen Wort, nach dem Wort Gottes. Spürst du den Hunger in deinem Leben nach echter geistlicher Speise? Eine bekannte Illustration bzw. Veranschaulichung möchte ich euch kurz sagen. Ein Mann hatte zwei Hunde, zwei Kampfhunde, und die gerne miteinander kämpften. Eines Tages entschied er sich, den einen Hund gut ernähren zu lassen und den anderen Hund hungern zu lassen. Nach einer gewissen Zeit würde er wieder sie kämpfen lassen miteinander. Was denkt ihr, welcher Hund gewinnt? Der gut ernährt war oder der schlecht ernährt war, der gehungert hat? Welche Natur in dir fütterst du? Das ist die Frage. Natürlich gewann der Hund, der gut ernährt war. Fütterst du die geistliche oder die fleischliche Natur in dir? Auch hier gibt es ein sehr schönes Zitat. Unser Körper lebt davon, dass wir ihm Nahrung zuführen. Im übertragenen Sinne heißt das, unser geistliches Leben hängt von dem ab, was unsere Seele und unser Geist in sich aufnehmen. Nicht umsonst sagte Jesus, der Geist ist, der lebendig macht. Das Fleisch ist nichts Nütze. Die Worte, die ich zu euch geredet habe, die sind Geist und Leben. Deshalb bleibt unser geistlicher Mensch nur am Leben, wenn Gottes Wort unsere Nahrungsquelle ist. Seinem Wort müssen wir mit Herz und Verstand und im Gehorsam zugewandt bleiben, weil uns sonst nichts in Gottes Nähe führen und dort festhalten kann. Weder Einfluss noch Beziehungen können die Weisheit und innere Kraft vermitteln, die wir brauchen. Sie sind ja nicht einmal in der Lage, unsere Leidenschaften in Schach zu halten oder unsere Charakterschwächen zu korrigieren. Sobald die Wahrheit Gottes nicht mehr auf unser Herz einwirkt, wird unser Gewissen deformiert und verbildet. Die Einflüsse in weltlichen Vereinen und Organisationen führen einen Menschen in der Regel von Gottes Wort, das Richtschnur für sein Leben sein soll, weg. Und deswegen die Frage, welchen Hund fütterst du täglich? Fünftens, ich möchte zwei biblische Geschichten kurz mit euch lesen. Und die erste Geschichte ist eine dramatische Geschichte im Alten Testament. 2. Könige 6, 24 bis 31. Und da heißt es, und danach geschah es, dass Ben-Hadad, der König von Aram, sein ganzes Heer versammelte und heraufzog und Samaria belagerte. Da entstand in Samaria eine große Hungersnot. Und siehe, sie belagerten die Stadt so lange, bis ein Eselskopf 80 Silberlinge und ein Viertel Kap Taubenmist 5 Silberlinge wert war. Und als der König von Israel auf der Mauer entlang ging, flehte ihm eine Frau an und sprach, hilf mir, mein Herr und König. Er aber sprach, wenn dir der Herr nicht hilft, von woher soll ich dir Hilfe bringen? Von der Tenne oder von der Kälte? Und der König fragte sie, was willst du? Sie sprach, diese Frau sprach zu mir, gib deinen Sohn her, dass wir ihn heute essen. Morgen wollen wir dann meinen Sohn essen. So haben wir meinen Sohn gekocht und ihn gegessen. Und am anderen Tag sprach ich zu ihr, gib deinen Sohn her, dass wir ihn essen. Aber sie hat ihren Sohn versteckt. Und es geschah, als der König die Worte der Frau hörte, da zerriss er seine Kleider, während er auf der Mauer entlang ging. Da sah das Volk, dass er darunter auf seinem Leib einen Sacktuch trug. Und so weiter. Das ist also eine recht dramatische Geschichte. Also Samaria wurde belagert, weil es wieder von Gott abfiel. Aber dann lesen wir weiter in Kapitel 7, Abvers 3. Was passierte dann? Eine sehr interessante Geschichte. Es heißt hier, es waren aber 4 aussätzige Männer am Eingang des Tores. Und einer sprach zum anderen, weshalb bleiben wir hier, bis wir sterben? Wenn wir sprechen, wir wollen in die Stadt gehen, wo doch Hungersnot in der Stadt herrscht, so müssten wir dort sterben. Bleiben wir aber hier, so müssten wir auch sterben. So kommt nun, wir wollen zum Heer der Aramäer überlaufen. Lassen Sie uns leben, so leben wir. Töten Sie uns, so sind wir tot. Und sie machten sich in der Dämmerung auf, um in das Lager der Aramäer zu gehen. Als sie nun an den Rand des Lagers der Aramäer kamen, siehe, da war kein Mensch da. Denn der Herr hatte das Heer der Aramäer ein Getöse von Streitwagen hören lassen, auch ein Getümmel von Pferden und ein Geschrei einer großen Heeresmacht, sodass sie untereinander sprachen, siehe, der König von Israel hat die Könige der Hethiter und die Könige der Ägypter gegen uns angeworben, damit sie uns überfallen sollen. Und sie machten sich auf und flohen in der Dämmerung und ließen ihre Zelte zurück und ihre Pferde und ihre Esel, das Lager, wie es stand, und flohen, um ihr Leben zu retten. Als nun jene Aussätzigen an den Rand des Lagers kamen, gingen sie in ein Zelt und aßen und tranken. Und sie nahmen Silber, Gold und Kleider daraus mit und gingen hin und verbargen es. Und sie kamen wieder und gingen in ein anderes Zelt und plünderten es aus. Sie gingen fort und verbargen es. Aber einer sprach zum anderen, wir handeln nicht recht. Dieser Tag ist ein Tag guter Botschaft. Wenn wir schweigen und warten, bis es heller Morgen wird, so wird uns Strafe treffen. So kommt nun, Wir wollen gehen und es dem Haus des Königs melden. Samaria, typologisch gesehen, ist es das Symbol für die Gemeinde, wird von den Feinden belagert. Und dann kommt eben die Geschichte mit den vier Leprakranken. Sehr interessant, die Geschichte geht dann weiter. Letztendlich vertraut der König nicht der Botschaft der Leprakranken, aber er lässt einige Pferde, ein Gespann der Pferde hinreiten und nachsehen. Und tatsächlich, man stellt fest, es ist so. Und am nächsten Tag ist tatsächlich keine Hungersnot mehr, sondern Gott hat das Volk gerettet. Nun, kommen wir mal kurz zurück auf die vier Aussätzigen. Sie fragen sich, sollen wir lieber aufgeben oder sollen wir verhungern? Stadt Samaria wird ja ausgehungert. Und etwa 600 Meter vor den Wänden oder vor den Mauern der Stadt lagerte die Armee Syriens. Und die Leprakranken, sie lebten schon lange von der Hand in den Mund. Sie sind krank, sie sind auf Hilfe angewiesen und sie sind mittellos, sie sind ja fast nackt, blind und bloß. Kennen wir so einen Text? Ähnlich wie die Gemeinde in Laodicea 3? Und die Leprakranken sind verzweifelt. Und sie machen sich auf, bereit, ihr Leben zu opfern. Und sie kommen ja ins Lager, im Vers 4 steht das, sie hören nichts, sie sehen überall Essen und sie machen sich drüber her und schlagen sich erstmal ihren Bauch voll, denn sie sind ja wirklich ausgehungert. Denn im Vers 6 heißt es ja, der Herr machte es, dass das Heer Syriens floh, denn sie dachten, Gott komme über sie oder die feindlichen Armeen kommen über sie. Also Gott allein hat hier eingegriffen. Es war nicht die Kraft und die Macht der Israeliten. Erlösung kam allein durch Christus von Gott. Übrigens, auch heute ist es noch die protestantisch-reformatorische Botschaft der Erlösung. Errettung allein durch das Blut Jesu Christi. Er starb für uns als unser Stellvertreter. Da ist Rettung zu finden. Da ist Erlösung, die wir uns nicht verdient haben, aber Gott in seiner Gnade gewährt hat. Und dann kommt der Vers 8. Da heißt es, sie verbargen es. Sie haben endlich die richtige Speise und die Kleidung, aber sie verbergen es. Sie machen es sogar zweimal. Interessant, gleichen heute nicht viele Christen auch diesen Leprakranken? Sie haben die Botschaft, sie kennen das Evangelium, aber sie verbergen es. So nach dem Motto, Glaube ist ja Privatsache, oder? Oder doch nicht? Matthäus 5,14 steht ja dieses wunderbare Wort von Herrn Jesus. Ihr seid das Licht der Welt. Es kann eine Stadt, die auf einem Berge liegt, nicht verborgen bleiben. Und den Leprakranken kommen Zweifel in den Sinn, ob sie nicht sträflich, ja fahrlässig handeln. Was sagen sie im Vers 9? Wenn wir schweigen und warten, bis es heller Morgen wird, so wird uns Strafe treffen. Wir als Christen sind ja ähnlich wie diese aussätzigen Bettler. Wir haben nichts zu bieten. Wir sind auch mit Sünde beladen, mit Krankheit beladen, von Kopf bis Fuß. Und Gott hat uns trotzdem viel geistliche Speise gegeben. Wir haben viel erhalten. Wenn wir daran denken, als Adventgemeinde, wir haben das herrliche Evangelium eines wiederkommenden Herrn. Die Gesundheitsbotschaft. Wir haben den Sabbat erkannt. Die Heiligungsbotschaft. Das prophetische Verständnis über Jahre hinweg. Was wird kommen? Was war? Wie wird es sein? All das haben wir aus dem lebendigen Wort Gottes bekommen dürfen. Die Warnungsbotschaft der drei Engel. Doch halten wir es auch zurück für uns persönlich und geben es nicht weiter? Kann es passieren, dass wir wie die Leprakranken handeln? Wenn es dann darum geht, anderen von Christus zu erzählen, werden wir plötzlich einsilbig und trauen uns oft nicht, das Evangelium klar und deutlich zu sagen, oder? Was wird uns Jesus sagen, wenn er wiederkommt? Vielleicht sagt ihr, ihr habt alles Wichtige gewusst und doch geschwiegen und nur an euch selbst gedacht. Doch jetzt ist die Zeit, liebe Freunde, liebe Brüder und Schwestern, die Zeit, in der Gerüchte aufkommen, der Bräutigam kommt. Christus kommt bald wieder. Und die Zeit ist ernst. Es gibt noch eine Geschichte, die wir miteinander lesen können, und zwar in Markus 6, Vers 36 bis 44. Die meisten von uns kennen sie, weil sie übrigens sehr bekannt ist, die Speisung der 5000. Aber wir lesen sie mal gemeinsam. Ist auch eine schöne Typologie da drin. Markus 6, 36 heißt es, entlasse sie, als Jesus gepredigt hatte, damit sie in die Höfe und Dörfer ringsumher eingehen und sich Brot kaufen, denn sie haben nichts zu essen. Er aber antwortete und sprach zu ihnen, gebt ihr ihnen zu essen. Und sie sprachen zu ihm, sollen wir hingehen und für 200 Denare Brot kaufen und ihnen zu essen geben? Er aber sprach zu ihnen, wie viele Brote habt ihr? Geht hin und seht nach. Und als sie es erkundet hatten, sprachen sie, 5 und 2 Fische. Und er befahl ihnen, dass sich alle in Gruppen ins grüne Gras setzen sollten. Und sie setzten sich gruppenweise zu 100 und zu 50. Und er nahm die 5 Brote und die 2 Fische, blickte zum Himmel auf und dankte und brach die Brote und gab sie seinen Jüngern, damit sie ihnen austeilten. Auch die 2 Fische teilte er unter alle. Und sie aßen alle und wurden satt. Und sie hoben 12 Körbe voll an Brocken auf und auch von den Fischen. Und die, welche gegessen hatten, die Brote gegessen hatten, waren etwa 5000 Männer. Gebt ihr ihnen doch zu essen, sagte der Herr Jesus. Aber wir haben ja nichts, wir haben ja nur 200 Denare, da können wir vielleicht ein bisschen Brot kaufen in der Stadt. Und hier haben wir eigentlich nur 5 Brote und 2 Fische. Wir haben doch nicht viel. Aber Jesus gab ihnen zu essen. Wir von uns haben wenig, aber Jesus kann es geben. Und sie wurden alle satt, heißt es. Ja, sie hatten sogar noch 12 Körbe voll von Brocken und auch von Fischen übrig. Was lehrte uns der Herr Jesus eigentlich mit diesem Gleichnis? Was wollte er uns damit sagen? Ich denke 4 Punkte. Erstens, es war ein Hunger im Land nach geistlichem Wort, nach einem Evangelium, welches die Seele befriedigt. 5000 Männer, ja, und dazu noch viele Frauen und Kinder, also da muss ein Hunger gewesen sein nach dem Wort Gottes. Das allgemeine Priestertum konnte ihren Hunger nicht stillen. Es war innerlich verrottet. Zweitens, der Herr Jesus hat die Verteilung des Brotes nicht alleine vorgenommen, sondern alle 12 Jünger wurden damit beauftragt. Alle haben diesen Dienst und diese Aufgabe erhalten. Keiner darf sich zurücklehnen und sagen, das machen die anderen schon. Nein, jeder von uns ist berufen. Brot, das Himmlische und wenn es notwendig ist, auch das physische Brot zu teilen, wenn du einen Armen siehst, dann helf ihm. Drittens, wenn wir das geistliche Brot austeilen, was Jesus gebrochen hat, also was durch Jesus Christus selbst kommt, dann bleibt noch viel Nahrung übrig. Die Nahrung sozusagen vermehrt sich. Am Schluss waren 12 Körbe übrig. Wenn wir das Evangelium weitergeben, werden wir selbst gesegnet und es bleibt ja noch mehr Brot übrig sogar. Wunderbar. Jesus Christus gibt so viel Erkenntnis und Segen, dass es sich vermehrt. Im Brot Christi ist eine Tiefe und eine Weite, die wir gar nicht ermessen können. Und viertens, interessant ist auch der Aspekt, dass sie sich in Gruppen niederließen. Aufgeteilt nach 150. Also die Evangelisation oder die Botschaftsverkündigung findet organisiert statt. Geordnet, vernünftig, damit kein Chaos entsteht. Aber der Herr möchte, dass wir alle satt werden. Lukas 12, 48 gibt ein ernstes Wort. Er sagt hier, denn wem viel gegeben ist, bei dem wird man viel suchen. Und wem viel anvertraut ist, von dem wird man desto mehr fordern. Nicht wahr? Die Liebe Christi dringet uns, dem anderen Speise zu geben. Nicht die Angst vor Strafe, so wie die Leprakranken. Das wäre keine gute Motivation. Heute gibt es auch immer mehr Menschen, die sich fragen, was kommt da über uns jetzt? Sind wir am Anfang einer neuen Weltordnung? Wer warnt die Menschen vor einem falschen System? Wer gibt ihnen zu essen? Ein jeder von uns ist doch aufgerufen, das zu tun. Kommen wir noch einmal zurück zu der Geschichte in Samaria mit den Leprakranken. Sehr interessant. Im 2. Könige 7, 8 lesen wir, sie nahmen sich Silber, Gold und Kleider daraus und Essen und Brot übertragen, könnten wir sagen. Sie fanden Brot, Christus, das Brot des Lebens. Sie erhielten neue Kleider, Christi Gerechtigkeit, die jeder von uns ja benötigt, weil wir ja sündenbeflecktes Wesen haben und so ja nicht gerettet werden können. Sie fanden aber auch Gold und Silber. Ja, wenn du die Wahrheit und Jesus Christus findest, dann ist der neue Glaube wie Gold und Silber. Es gibt nichts Wertvolleres, was du bekommen kannst. Die Leprakranken wussten also, wir dürfen nicht habgierig sein. Wir müssen und dürfen teilen, denn sonst liegt auf uns kein Segen. Nur so nebenbei frage ich mich, ob unter diesen vier Leprakranken vielleicht ein Mann war, der Gehasi hieß. Naja, ist ja ein bisschen Spekulation, wir wissen es nicht, aber wir wissen den Bericht, der kurz davor übrigens ist, über Gehasi, der leprakrank wurde und aussätzig wie Schnee. Gehasi hat erlebt, was es bedeutet, habgierig zu sein und nach Reichtum und Geld zu schielen. Naeman, der syrische Militärführer, der wurde gesund, aber er wurde krank. Doch Gott hat seinen Charakter offenbart, also vom Gehasi, und ihn aussätzig gemacht. Möge uns dieses Schicksal ja nicht auch passieren. Mögen wir hier und als Gemeinde, als Ganzes großzügig Christi Brot, Wein, Kleider im geistlichen Sinne an die Menschen weitergeben, damit die Menschen in Christus finden und ewiges Leben haben dürfen. Es gibt auch ein sehr schönes Zitat. Da heißt es, in unseren Schriften werden segensreiche Menschen errettende Bibelwahrheiten veröffentlicht. Es gibt viele, die mithelfen können, unsere Zeitschriften zu verkaufen. Der Herr ruft uns alle auf, danach zu trachten, Seelen vor dem Untergang zu retten. Satan ist darauf aus, sogar die Auserwählten zu verführen. Deshalb ist jetzt unsere Zeit, mit Wachsamkeit zu arbeiten. Unsere Bücher und Schriften müssen wir den Menschen bringen und ohne Zögern die Heilsbotschaft der gegenwärtigen Wahrheit in den Städten verkündigen. Wollen wir nicht erwachen und unsere Pflicht tun? Gebt ihr ihnen zu essen, sagte der Herr Jesus. Und es sagt es zu dir und es sagt es zu mir. Das Evangelium muss verkündigt werden. Die Gemeinde hat das Wissen und die Mittel, um noch mehr ein Segen für diese Welt zu sein. Schulen, Restaurants, Gesundheitszentren, Kochkurse, Bibelstunden, Hauskreise, WhatsApp-Evangelisationen und so weiter und so weiter. Das sind alles wunderbare Möglichkeiten, Gottes frohe Botschaft an die verhungernden Menschen zu verkündigen. Wir sind zur Mission und zur Verkündigung berufen. Denn wenn wir jetzt schweigen, wird Gott sich andere Mittel bedienen und wie die Leprakranken sagen, es wird uns zum Schaden. Das Wort Gottes soll aus unserem Munde kommen wie ein heilsamer Balsam. Lade deinen Mitmenschen ein, komm und sieh. Komm und schmecke, wie gut der Herr ist, sagt es in Johannes 6, 35. Oder ich bin das Brot des Lebens, wer zu mir kommt, den wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, der wird niemals dürsten. Was für ein wunderbares Wort. Es gibt noch eine Geschichte, die wir kurz anreißen. Ihr wisst noch, oder viele von euch kennen sicherlich die Geschichte mit der Frau am Jakobsbrunnen. Die steht in Johannes 4. Und ich möchte die Geschichte jetzt nicht erzählen, viele kennen sie, aber danach, was dann kommt, ist sehr interessant. Denn dort gibt es einen Bericht darüber, wie Jesus über das Essen übrigens nachdachte. Also ab Vers 31, da heißt es dann, Johannes 4, 31 bis 38, ich fasse zusammen, die Jünger kamen zurück, denn sie gingen in die Stadt, um Essen zu kaufen, und sie baten ihn und sagen: Rabbi, iss. Er aber sprach, heißt es hier im Vers 32, ich habe eine Speise zu essen, die ihr nicht kennt. Und dann sagt er weiter hier im Vers 34, meine Speise ist die, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat, und sein Werk vollbringe. Sagt ihr nicht, es sind noch 4 Monate, dann kommt die Ernte? Siehe, ich sage euch, hebt eure Augen auf und seht die Felder an. Sie sind schon weiß zur Ernte. Was will ich damit sagen? Jesus hat oft die physische Speise eher vernachlässigt als eine Gelegenheit vergeben, dem anderen Menschen das Heil zu verkündigen. Er sah die Felder weiß zur Ernte, heißt es ja in dem Text. Ja, es gibt die Menschen, die auf echtes Brot warten. Wir brauchen mehr Passion und Leidenschaft, Liebe für die verlorenen Menschen. Denn was wäre, wenn du selbst ohne Kenntnis wärst und keiner dir diese herrliche Hoffnung, in der du lebst, weitersagen würde? Die dritte Engelsbotschaft, heißt es hier auch, einem schönen Zitat, soll mit Macht verkündigt werden. Die Kraft in der Verkündigung der ersten und zweiten Engelsbotschaft soll sich in der dritten Engelsbotschaft verstärken. In der Offenbarung sagt Johannes über den himmlischen Botschafter, der sich mit den drei Engeln vereinigt: Und nach diesem sah ich einen Engel aus dem Himmel herabsteigen, der hatte große Vollmacht, und die Erde wurde erleuchtet von seiner Herrlichkeit. Und er rief mit kraftvoller Stimme: Wir stehen in der Gefahr, die dritte Engelsbotschaft in einer so undefinierten Weise zu verkündigen, dass es die Menschen nicht beeindruckt. Unsere Kriegsführung, heißt es hier weiter, ist aggressiv. Gewaltige Ereignisse sind vor uns, ja, sind gerade schon da. Lasst unsere Gebete zu Gott aufsteigen, dass Gott noch die 4 Winde zurückhält, damit sie nicht wehen noch zerstören, bis die letzte Warnung der Welt gegeben wurde. Die gegenwärtige Wahrheit muss unser Herzensanliegen sein. Die dritte Engelsbotschaft muss ein Werk vollenden, welches die Menschen aus den Kirchen herauslöst, damit sie ihren Standpunkt einnehmen auf der ewigen Plattform der Wahrheit. Unsere Verkündigung ist eine Leben- oder Todbotschaft, und wir müssen sie erscheinen lassen, wie sie ist, die große Machtentfaltung Gottes. Wir müssen sie in ihrer dringlichen Wirkung präsentieren, dann wird sie der Herr wirksam werden lassen. Es ist unser Vorrecht, große Dinge zu erwarten, auch die Demonstration des Heiligen Geistes. Das ist die Kraft, die Seelen überzeugt und bekehrt. Aus Publishing Ministries 387. Heute ist die Zeit, das Brot zu teilen. Heute ist die höchste Priorität, das Evangelium und die Adventbotschaft laut und deutlich zu verkündigen, so wie es auch im lauten Ruf dargestellt wird. Heute ist die Zeit, dass wir es als Bettler der Welt sagen: Es gibt was zu essen. Geht hin und nehmt die Speise. Jesus ist das wahre Brot des Lebens. Nimm es und ess es. Ihr müsst nicht an nichtigen Dingen herumnagen, an euren Schuhsohlen oder ledernen Gürteln, wie die damals in Rom oder in Jerusalem bei der römischen Belagerung. Ihr müsst euch nicht mit falschen Irrlehren und leeren Götzen umgeben. Und das kann heute alles sein: Fußball oder Sport oder Essen oder was, Kino oder was auch immer. Ihr könnt viel besser essen bei Jesus Christus, der allen Hunger heilt. So wie der Polizist aus Miami, und eine kurze Erfahrung, die ich erzählen möchte, die wir jetzt in Louisville in Kentucky erfahren haben. Als wir an unserem Stand so da standen, kam ein Polizist aus Miami mit seiner Frau und seinem kleinen Kind. Und er erzählte uns, wie er in der Welt war und wie er sich als Polizist schon dachte: Wie kann ich in dieser kriminellen Stadt von Miami mit so vielen Drogen, Toten und Killern und so viel Unrecht, wie kann ich da überleben? Und eines Tages war er im Internet und suchte nach Brot, nach geistlicher Erbauung, nach Hilfe. Und er fand Videos von Walter Veit. Und als er die hörte, sagte er, das ist doch das, was mir damals meine Mutter noch erzählte. Seine Mutter war nämlich eine Siebenten-Tags-Adventistin. Doch er verlor sich in der Welt und er lebte sein Leben, bis er zu dem Augenblick kam, wo er sagte, so kann es nicht weitergehen. Und er kam zurück und er nahm das Brot des Lebens auf. Und heute ist er ein feiner, bekehrter Christ. Ein feiner, bekehrter Polizist, der in Miami nach Recht und Ordnung, nach bestem Gewissen lebt. Aber er hat das Brot gefunden, weil jemand da draußen war, der es ihm gesagt hat. Geist der Weissagung beschreibt eine Zeit, wenn wir mal auf der neuen Erde sein werden. Und da heißt es, die Erlösten werden diejenigen treffen und wiedererkennen, die sie auf den erhabenen Herrn Jesus Christus hingewiesen haben. Welch eine gesegnete Unterhaltung wird das mit diesen Seelen sein. Ich war ein Sünder, wird gesagt werden, ohne Gott und ohne Hoffnung in der Welt. Und du kamst zu mir und hast mein Denken auf den kostbaren Herrn Jesus Christus gelenkt, als meine einzige Hoffnung. Und ich glaubte an ihn. Ich bereute meine Sünden und wurde verwandelt, sodass ich mit all den Heiligen in himmlischen Gefilden mit Jesus Christus für immer leben kann. Andere werden sagen, ich war ein Heide in einem heidnischen Land. Du hast deine Freunde, dein komfortables Heim verlassen und kamst zu mir, um mich zu lehren, wie ich Jesus finden kann und wie man an ihn als den einzig wahren Gott glauben darf. Meine Götzenbilder zerstörte ich und bete nun Gott an. Und nun darf ich ihn von Angesicht zu Angesicht sehen. Ich bin gerettet, für immer gerettet, um ewiglich mit ihm zusammen zu sein, den meine Seele liebt. Damals sah ich ihn nur mit den Augen des Glaubens, aber jetzt sehe ich ihn, wie er wirklich ist. Ich darf ihm jetzt meine Dankbarkeit zeigen über die Erlösung durch seine erlösende Gnade, der mich so sehr liebte und durch sein Blut mich von Sünden wusch. Andere werden ihre Dankbarkeit gegenüber denen äußern, die ihnen Nahrung gaben, als sie hungrig waren oder sie kleideten, als sie nackt waren. Das heißt, die als Verzweiflung meine Seele in Unglauben zu binden schien, da hat der Herr dich gesendet, um zu mir Worte des Trostes und der Hoffnung zu sprechen. Du gabst mir Brot für meine physischen Bedürfnisse und du hast mir das Wort Gottes geöffnet und hast mir meinen geistlichen Mangel aufgezeigt. Du hast mich als deinen Bruder behandelt und du hast Anteil an meinen Sorgen genommen und hast meine zertretene und verwundete Seele wiederhergestellt, sodass ich Christi Hand angenommen habe, Christi ausgestreckte Hand annehmen konnte, um mich zu retten. In meiner Unkenntnis hast du mir gezeigt, dass ich einen himmlischen Vater habe, der sich um mich sorgt. Aus dem Wort Gottes hast du mir die köstlichen Verheißungen vorgelesen. Du hast in mir einen Glauben geweckt, welcher errettet. Mein Herz wurde sanftmütig, willig sich unterzuordnen und zerbrach, als ich über Jesu Opfer für mich nachdachte. Du hast mich zu einem Glauben inspiriert, der mir gewiss Errettung verhieß. Und so bekam ich Hunger nach dem Brot des Lebens. Und die Wahrheit wurde für meine Seele zu etwas sehr Köstlichem. Jetzt bin ich hier, gerettet, für immer gerettet, um ewig in seiner Gegenwart zu leben und ihn zu loben, der sein Leben für mich gab. Da ist die Welt, die es zu retten gilt. Eine Welt, die gewarnt werden muss. Und wir möchten, dass jeder von uns hier seinen Platz einnimmt und seinen Anteil daran wahrnimmt, die Warnungsbotschaft denen mitzuteilen, die in diesen Städten und Dörfern leben, beziehungsweise wo immer auch Menschen sind, damit sie bereit werden für die Begegnungen mit ihrem Gott. Du kannst es dir nicht leisten, heißt es hier, das geschenkte Licht nur für einen Tag zu vernachlässigen. Übergib einfach dein Herz Gott und dann bitte den Herrn, dass er deine Seele verändert, umwandelt und gestaltet, und er wird es tun. Ich bin überzeugt, dass die jetzige Corona-Pandemie große Konsequenzen nach sich ziehen wird und womöglich eine neue Weltordnung schaffen wird. Es wird wahrscheinlich die Endzeitereignisse einläuten, wie sie in dem Buch der Bibel, der Offenbarung, dargestellt werden. Menschen werden immer mehr hungern, physisch und geistlich. Gebt ihr ihnen zu essen? Dies ist auch der Aufruf Gottes an dich heute. Möge Gott mit einem jeden aufrichtigen Christen sein und durch seine Gnade und Liebe uns ein starkes Verlangen geben, den verhungernden Seelen in dieser Welt das Brot zu geben und auf Jesus Christus aufmerksam zu machen. Gott segne dich, lieber Zuschauer, lieber Mithörer. Gott segne dich da, wo du bist. Und lass das Brot Gottes weit hinausgehen, damit viele von uns miteinander einmal den Weg zur neuen Erde nehmen dürfen. Gott segne dich. Amen.